Heute ist Montag, der 18.05. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir beginnen mit dem Eurovision Song Contest in Wien und den Protesten gegen die Teilnahme Israels. Ja, danach geht's um die Weltgesundheitsorganisation, die wegen eines Ebola-Ausbruchs den internationalen Notstand ausgerufen hat. Anschließend schauen wir nach Kuba, wo die Regierung ein Handbuch für den Kriegsfall veröffentlicht hat. Und zum Schluss, da brauchen wir sie, die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir beginnen in Wien, wo am Wochenende das Finale des 70. Eurovision Song Contest stattgefunden hat. Vor und während der Veranstaltung gab es allerdings auch Kritik an der Teilnahme Israels. Dazu haben sich mehrere tausend Menschen in der Stadt zur Demonstration versammelt. Eine Kundgebung trug den Titel »Keine Bühne für den Völkermord«. Die Protestierenden forderten den Ausschluss Israels vom Wettbewerb. Sie warfen den Verantwortlichen eine Doppelmoral vor. Ja, das hat damit zu tun, dass Russland wegen des Ukraine-Kriegs ausgeschlossen wurde. Israel hingegen durfte trotz des Krieges im Gazastreifen teilnehmen. Unter den Demonstrierenden waren viele Personen mit Palästina-Flaggen. Es nahmen auch verschiedene politisch linke Gruppen an den Protesten teil. Der palästinensische Botschafter in Österreich bezeichnete die Einladung Israels als Beleidigung der Menschheit. Er warf dem Land Völkermord und Vertreibung vor. Israel weist diese Anschuldigungen zurück. Die Polizei in Wien stufte die Lage insgesamt als ruhig ein. Massive Sicherheitsvorkehrungen schützten die Veranstaltung. Die israelische Delegation stand unter besonderem Schutz. Ja, dennoch kam es zu einigen Zwischenfällen. Am Samstagabend nahm die Polizei 14 Aktivistinnen fest. Ja, diese Personen hatten sich vermummt und eine nicht angemeldete Versammlung abgehalten. Bereits im Halbfinale wurden 4 Personen aus der Halle entfernt. Sie hatten nämlich versucht, den Auftritt des israelischen Sängers Noam Betan zu stören. In der Stadt gab es auch Gegenproteste. Eine Gruppe mit dem Namen Artists Against Antisemitism zeigte sich solidarisch mit Jüdinnen. Sie empfand die Boykottaufrufe als bedrohlich. Der politische Druck war schon vor dem Finale wirklich hoch. 5 Länder nahmen aus Protest nicht am Wettbewerb teil. Dazu gehörte Spanien, Irland, Slowenien, die Niederlande und Island. Und einige dieser Länder zeigten den ESC deshalb auch nicht im Fernsehen. In Slowenien liefen stattdessen Dokumentationen über Palästina. Ja, auch zum Ende der Show gab es noch einmal Proteste. Nach den Stimmen der Fachjurys lag Israel auf Platz 15. Ja, doch beim Publikumsvoting erhielt der israelische Sänger Betan sehr viele Punkte. Israel ging dadurch kurzzeitig in Führung. Das sorgte in der Halle für Proteste. Allerdings gewann dann doch die bulgarische Sängerin Dara mit dem Song Bangaranga. Ja, Israel belegte am Ende den 2. Platz.
Werbung.
Ihr Lieben, ich bin ja aktuell für meine Lesetour wirklich viel mit dem Auto und mit dem Zug unterwegs. Ja, und auf den Fahrten höre ich wirklich besonders gerne Podcasts, um mir so ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Und ich bin wirklich, und das wisst ihr auch schon lange, großer Fan von den Spiegel-Podcasts. Und dazu möchte ich euch heute passend den Podcast Firewall vom Spiegel empfehlen. Ja, dort geht es um die aktuellen Recherchen zum Fall White Tiger und einem sadistischen Online-Netzwerk namens 764. Ja, einige Mitglieder sollen sogar Morde begangen haben. Spannend war auch, dass der Spiegel bei der Recherche sogar mehr herausfand, als die Polizei zu diesem Zeitpunkt wusste. Ja, und in den Folgen erfährt man dazu mehr zum Hintergrund von White Tiger und seinem Netzwerk und sogar mit echten Originalaufnahmen. Ja, was ich am Spiegel besonders schätze, ist die große thematische Vielfalt und die journalistische Sorgfalt, mit der eben dort gearbeitet wird. Ja, ob investigative Recherchen, Eilmeldungen, Kolumnen oder Reportagen, beim Spiegel gilt der Anspruch, präzise zu recherchieren und einzuordnen. Genau das macht auch Firewall so spannend. Und falls ihr jetzt neugierig geworden seid, die neue Staffel hat insgesamt 5 Folgen. Für Spiegel-AbonnentInnen ist die komplette Staffel auf spiegel.de sofort hörbar und Woche für Woche sind alle Folgen auf den gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Also hört mal rein, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes und im Linktree.
Werbung Ende.
Es geht weiter mit der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, die einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat. Grund ist der Ausbruch von Ebola in Afrika. Ebola ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Sie wird durch den direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. Die Infizierten leiden an Fieber, Schmerzen und inneren Blutungen und oft führt die Krankheit zu Organversagen. Der aktuelle Ausbruch wird durch den sogenannten Bundibugyo-Stamm verursacht. Das ist eine seltenere Variante des Virus. Ein großes Problem ist das Fehlen eines zugelassenen Impfstoffs für diesen Stamm. Allerdings ist die Sterblichkeitsrate beim Bundibugyo-Stamm niedriger als bei anderen Varianten. Sie liegt bei etwa 37%. Beim bekannteren Säre-Stamm sterben bis zu 90% der Erkrankten. Betroffen sind vor allem die Demokratische Republik Kongo und das Nachbarland Uganda. Mit der Maßnahme, dass der internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen wurde, will die WHO die internationale Hilfe mobilisieren. Zudem sollen die Nachbarländer ihre Alarmbereitschaft erhöhen. Na, dazu hören wir mal in die Rede des Generaldirektors der WHO, Ghebreyesus, rein.
Wir haben medizinische Hilfsgüter und Schutzausrüstung nach Bunia geschickt, in die Provinzhauptstadt der betroffenen Region Ituri. Zudem haben wir 500.000 US-Dollar aus dem Notfallfonds für Katastrophen freigegeben, um den Ausbruch einzudämmen.
Ja, es wird jedoch betont, dass es sich nicht um einen Pandemiealarm handelt. Aktuell sind in der Provinz Ituri im Nordosten des Kongo rund 250 Fälle bekannt. Es gibt bereits etwa 80 mutmaßliche Todesfälle in dieser Region. Die Krankheit hat sich bereits ausgebreitet. In den Hauptstädten Kinshasa und Kampala wurden erste Fälle bestätigt. Einige Infizierte waren zuvor aus dem Kongo nach Uganda gereist. Die WHO warnt vor einem beträchtlichen Risiko für die gesamte Region. Insgesamt gelten 10 Nachbarländer als hochgefährdet. Diese Staaten sollen nun Frühwarnsysteme einrichten und ihr Personal schulen. Ja, die Bekämpfung des Ausbruchs ist unter den aktuellen Bedingungen schwierig. In der betroffenen Provinz Ituri herrscht eine fragile Sicherheitslage. Bewaffnete Konflikte und eine humanitäre Krise erschweren die Arbeit der HelferInnen. Und es gibt zudem viele informelle Gesundheitseinrichtungen. Das macht eine Kontrolle der Infektion kompliziert. Auch medizinisches Personal hat sich bereits infiziert. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen bereitet einen Großeinsatz vor. Trotz der Gefahr spricht sich die WHO gegen Grenzschließungen aus. Reiseverbote seien laut ExpertInnen nicht hilfreich, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Menschen würden dann auf unkontrollierte Grenzübergänge ausweichen. Dadurch würde das Risiko einer unbemerkten Ausbreitung steigen. Infizierte Personen sollten jedoch isoliert werden und nicht reisen. Wir schauen noch nach Kuba. Dort wächst die Sorge vor einer militärischen Auseinandersetzung mit den USA. Der kubanische Zivilschutz hat deshalb ein neues Handbuch mit dem Titel »Leitfaden für Familien zum Schutz vor einem militärischen Angriff« veröffentlicht. Das Dokument ist 9 Seiten lang und gibt Verhaltenstipps für die Bevölkerung. Die Regierung rät den BürgerInnen darin, einen Notfallrucksack bereitzuhalten. Darin sollten sich Lebensmittel und Medikamente befinden. Zudem wird empfohlen, sich bei Luftalarm sofort an sichere Orte zu begeben. In der Einleitung heißt es, man müsse sich mit Disziplin auf den Schutz von Leben vorbereiten. Die Regierung geht davon aus, dass ein Großteil der Bevölkerung nicht an Kämpfen teilnehmen würde. Besonders Kinder und ältere Menschen müssten laut den Richtlinien geschützt werden. Kuba werde sich im Falle eines Angriffs jedoch entschlossen verteidigen. Präsident Miguel Díaz-Canel warnte die USA vor einer militärischen Eskalation. Er betonte, dass sein Volk bereit sei, für die Verteidigung zu sterben. Die Veröffentlichung des Handbuchs hat im Internet viel Kritik ausgelöst. Viele Menschen in Kuba reagierten darauf mit Sarkasmus. In sozialen Netzwerken fragten Nutzer in etwa, woher sie die empfohlenen Vorräte überhaupt nehmen sollen. Denn schon jetzt fehlt es im Land an vielen grundlegenden Dingen. Ja, besonders die Empfehlung, haltbare Lebensmittel zu lagern, wurde von vielen als realitätsfern kritisiert. Kuba steckt seit Jahren in einer schweren Wirtschafts- und Energiekrise. Supermärkte sind oft leer und in der Hauptstadt Havanna fällt teilweise bis zu 22 Stunden am Tag der Strom aus. Und wenn Lebensmittel verfügbar sind, verderben sie wegen fehlender Kühlung oft schnell. Ja, und auch internationale Fluggesellschaften meiden die Insel inzwischen teilweise, weil es an Treibstoff mangelt. Die kubanische Regierung macht dafür unter anderem das US-Handelsembargo verantwortlich. Besonders ein Ölbeschluss der Regierung unter Donald Trump belastet das Land. Die USA drohen allen Ländern mit Zöllen, die Öl nach Kuba liefern. Frühere Lieferungen aus Venezuela sind seit einem US-Militäreinsatz dort unterbrochen. US-Präsident Donald Trump hat mehrfach angedeutet, Kuba gewaltsam übernehmen zu wollen. Ja, trotz dieser Drohung gab es zuletzt direkte Gespräche. Der CIA-Direktor John Ratcliffe reiste überraschend nach Havanna. Er traf sich dort mit dem kubanischen Innenminister und dem Geheimdienstchef. Themen waren die Sicherheit, die wirtschaftliche Stabilität und die Zusammenarbeit der Dienste. Die Spannungen zwischen den beiden Staaten bleibten dennoch extrem hoch. Das Handbuch wurde von einigen offiziellen Seiten mittlerweile wieder entfernt. Gründe für diesen Rückzug wurden offiziell nicht genannt. Wir brauchen Sie die Good News. In Portugal entsteht derzeit ein neues Schutzgebiet für Elefanten, die zuvor in Zoos oder Zirkussen gehalten wurden. Die Anlage liegt in der Region Alentejo, nahe der Grenze zu Spanien, und soll den Tieren künftig mehr Platz und eine naturnähere Umgebung bieten. Die ersten beiden Elefanten sind bereits für das Projekt vorgesehen. Sie stammen aus früheren Zoos bzw. Zirkushaltung und sollen dort gemeinsam leben. Das Gelände umfasst zunächst rund 28 Hektar und soll langfristig erweitert werden. Betreiberangaben zur Folge steht die tiergerechte Haltung im Vordergrund. Besucherangebote sind nicht vorgesehen. Das Projekt ist Teil von Tierschutzinitiativen, die sich mit der Haltung von Elefanten in europäischen Zoos und Zirkussen beschäftigen und alternative Unterbringungsmöglichkeiten schaffen wollen. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns hier am Mittwoch wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.